Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Keine Gnade für die Fahrer der Tour de France nach den schweren Tagen in den Alpen. Regen, Stürze und teilweise pures Chaos prägten die 20. Etappe, vor allem in den Ausreißergruppen. Dort war am Ende Caden Groves der Stärkste. Im Gesamtklassement bleibt alles unverändert. Wir schauen nicht nur auf die heutige Etappe, sondern wagen auch schon mal einen Blick auf die heiß diskutierte Zielankunft in Paris. Und dafür begrüße ich wie immer den Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, Ralf Denk.
Guten Abend und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Ja, Ralf, eigentlich müssen wir uns gar nicht mehr wundern, dass es auch auf einer scheinbar harmlosen Etappe wieder zur Sache geht, hektisch wird. Heute kam noch das miese Wetter dazu. Ich habe, ehrlich zu sein, selten so viele Stürze gesehen. Ich glaube aber, ihr seid alle heil durchgekommen, oder?
Ja, wir sind alle gut durchgekommen, aber es war wirklich Stress pur heute nochmal auf der 20. Etappe. Ich habe schon am Start nichts Gutes geahnt. Manche Mannschaften haben sich aufgewärmt auf der Rolle, quasi auf den Heimtrainer. Und das heißt immer, dass die Mannschaften, die wo dann sich wirklich aufwärmen, auch gleich loslegen wollen. Es ging am Anfang gleich bergauf. Die Sprinter, die zum Beispiel Jonathan Milan und so, die waren dann auch relativ schnell abgehangen. Also es ging von Kilometer null richtig los, wieder richtig Radrennen mit vielen Ausreißergruppen und schönem Chaos. Wir haben uns heute darauf konzentriert, nur Florian heil ins Ziel zu bringen, und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen heute.
Ja, ich glaube, man hat die Priorität gesehen. Ihr seid schon sehr auf Nummer sicher gegangen, oder? Ihr habt keinen vorgeschickt. Ihr wart in der Gruppe sehr weit vorne, teilweise vor UAE, um das Ganze zu kontrollieren. Hauptsache, allem aus dem Weg gehen war heute die Taktik, würde ich sagen, von außen betrachtet.
Ja, definitiv. Also wir sind jetzt 19 Etappen richtig Anschlag gefahren und haben dafür gekämpft, dass Florian auf Podiumskurs ist, und das wird man heute nicht mehr riskieren. Und deswegen auch eine sehr konservative Taktik heute von uns.
Ja, die haben nicht alle gewählt. Wie gesagt, so viele Stürze auf einmal in den Kurven. Es war natürlich nass, es war glatt. Selbst im Hauptfeld kam es ganz am Ende nochmal zu einer Szene, wo viele, inklusive Lipowitz, bei der Zielankunft den Kopf geschüttelt haben, ob das wirklich nochmal notwendig war, da so hart in die eine oder andere Kurve zu fahren. Kommt das so ein bisschen, weil wir hier jetzt von der dritten Woche am Ende reden und alle irgendwie nochmal was probieren, wenn sie können, und dann kommt noch Regen, oder wie siehst du das?
Wir hatten es auch gestern schon. 5 Etappen, glaube ich, gehen an Team UAE Emirates. 4 Etappen an Soudal Quickstep. 3 Etappen an Alpecin de Koenig. Das sind dann, wenn ich richtig rechne, 7 plus 5, 12 Etappen, wo an 3 Mannschaften gehen. Da bleiben für die anderen Mannschaften nichts übrig. Wir haben ein Trikot, das weiße Trikot. Wir haben aktuell einen Podiumsplatz. Wir sind versorgt. Wir werden sicherlich, wenn wir das morgen so über die Ziellinie bringen, als eine sehr erfolgreiche Tour de France das Ganze werten. Aber viele Mannschaften haben eben noch gar nichts auf der Habenseite. Und deswegen war auch die heutige Etappe so hart umkämpft, dass sie auch ihre Sponsoren oder ihr Land, was sie repräsentieren, schlussendlich auch nochmal, ja, in die Kamera bringen. Ja, weil eben viele Mannschaften stehen quasi noch ohne Erfolg bei der diesjährigen Tour de France da. Und die Tour de France erzeugt zwischen 60% und 80% des jährlichen Werbewerts. Und wenn du hier nicht gut bist, wenn du hier nicht performst, wenn du hier nicht sichtbar bist, dann ist natürlich das für das gesamte Projekt schwierig. Und dann ist auch gleich mal ein ganzes Jahr nicht gut gelaufen.
On top geht es ja auch noch, sich darum für potenziell nächstes Jahr etc. zu empfehlen, wenn man eine Wildcard braucht oder ähnliches, ne?
Definitiv. Also die Mannschaften, die wo hier mit einer Wildcard sind, sind ja schlussendlich 5. Die wollen sich zeigen. Team Uno X hat hier eine Etappe gewonnen. Großartig für sie. Freut mich auch persönlich sehr. für die junge norwegische Mannschaft. Aber es stehen auch viele Mannschaften noch mit leeren Händen da und das ist nicht einfach für die.
Alles klar, danke für die Einschätzung. Damit gehen wir heute wirklich in den Hintergrund. Und zwar möchte ich mit dir über den Zustand des deutschen Radsports sprechen. 2021 war der letzte deutsche Etappensieg bei der Tour de France. Es gibt ein World Tour Nationenranking, da wird Deutschland aktuell auf Platz 12 geführt. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Wie steht der Profiradsport aus Deutschland im internationalen Vergleich da?
Profiradsport ist ja quasi nur ein Produkt, was in den Nachwuchsklassen erzeugt wird, wenn man das mal so banal sagen darf. Und die Nachwuchsklassen sind für mich, oder die relevanten Nachwuchsklassen, U15, U17, U19. Da haben wir schon hin und wieder Talente, auch bei uns im Team, wie ein Paul Fitzke, Vize-Weltmeister in der U19 geworden und so weiter. Aber mir fehlt die breite Masse im deutschen Radsport. Warum fehlt die? Da muss man das Rädchen noch mal ein Stück weiter nach hinten drehen. Die fehlt, weil es meiner Meinung nach viel zu wenig Rennen gibt. Ich bin auch über Radrennen bei uns in der Region, wo ich mit meinem Vater beim Zuschauen war, auf den Sport aufmerksam geworden. Und wenn ich mal nur bei uns in der Region durchgehe, da gab es im Landkreis Rosenheim ja mindestens 5, wenn nicht sogar mehr Radrennen pro Jahr. Heute gibt es fast nur noch die Burgmüller Radsportnacht. Also auch im Landkreis gibt es deutlich weniger Radrennen wie früher. Warum ist das so? Weil man die Vereinen das relativ schwer macht von den behördlichen Auflagen und mit persönlicher Haftung und Straßensperren ist nicht einfach und, und. Und da ist eigentlich meiner Meinung nach das Problem, gibt es keine Radrennen, gibt es keinen Nachwuchs oder weniger Nachwuchs, dann leidet schlussendlich auch der Profisport. Das ist so meine Meinung zur aktuellen Standortbestimmung.
Jetzt halte ich mal ein paar Zahlen dagegen, die eigentlich zeigen, dass das Interesse durchaus da wäre. Die Branche generiert 15 Milliarden Euro Umsatz. Die Marktanteile bei der Tour de France jetzt auch im TV waren überragend, teilweise über 25%. Klar, liegt jetzt auch daran wahrscheinlich, was Florian Lippowitz gemacht hat. Aber auch so, dieser ja, Radsport-Hype, wenn man ihn denn so nennen kann, er ist ja eigentlich da, aber das wirkt sich dann nicht im Prinzip darauf aus, dass man sagt, okay, man kriegt auch wieder mehr Rennen hin, oder wie siehst du das?
Der Hype ist definitiv da, aber die Frage war ja, wir sprechen über Nachwuchs. Das sind für mich zwei Paar Stiefel. Wir haben einen massiven Hype, wir haben eine starke Industrie, das heißt, es werden viele Räder verkauft. Netflix hat uns den Profisport enorm, meiner Meinung nach, vorne getrieben. Wir haben tolle Einschaltquoten für die Profirennen. Es ist definitiv alles da und es fahren auch wahnsinnig viele Leute Rad, global, nicht nur in Deutschland, sondern global wird wahnsinnig viel Rad gefahren. Das ist vielleicht das neue Golf und das neue Tennis. Also das spürt man definitiv. Warum ist es trotzdem so schwer, Kinder, Jugendliche zum Leistungssport zu bringen? Ich glaube einfach, dass der Stellenwert bei uns in der Gesellschaft, da rede ich jetzt wieder eher für Deutschland, dass der Stellenwert des Leistungssports vielleicht einfach nicht mehr so da ist, wie das früher war. Dass man sagt, okay, ich bin Leistungssportler, das zeichnet mich aus, das gibt mir Selbstvertrauen. Das ist vielleicht in der heutigen Gesellschaft nicht mehr ganz so gegeben. Und deswegen wollen vielleicht nicht mehr so viele sich in Wettbewerbe messen. Und dann kommt noch das Übel dazu, dass es gar nicht mehr so viel Wettbewerbe gibt.
Wie könnt ihr da auch ein bisschen was tun? Ich meine, jetzt zum einen natürlich, um was anzubieten für die Jugend und zum anderen auch vielleicht für deutsche Fahrer. Ich weiß, es gab eine Zeit, wo ihr wirklich fast alle gefühlt besten deutschen Fahrer unter euch hatte. Danach seid ihr ein bisschen internationaler geworden, habt den Fokus anders gesetzt. Jetzt haben wir mit Florian Lippowitz wieder die deutsche Hoffnung in eurem Kader. Schiebt sich dadurch ein bisschen was? Habt ihr da wieder einen stärkeren Fokus oder wie geht ihr da vor?
Nee, also wir als Team Red Bull Bora Hansgrohe, es ist schwierig für uns, was zu tun. Natürlich sind wir interessiert an starke deutsche Fahrer, aber das ist auch nichts Neues. Ich glaube eher, Man muss an die appellieren, die wo den Radsport lieben. Da gehöre ich auch dazu. Ich bringe mich auch noch ehrenamtlich zum Beispiel in die Organisation der Burgmüller Radsportnacht mit ein. Das mache ich gerne, auch wenn es die Zeit sehr limitiert ist von mir. Aber das Ehrenamt ist natürlich elementar wichtig für Nachwuchssport und auch am Ehrenamt hakt ein Stück weit ein bisschen, dass da die Vereine, ich kenne das bei uns aus den Vereinen im Landkreis, dass die oft händeringend suchen für Personal, die wo mit den Kindern, mit den Jugendlichen am Wochenende zum Rennen fahren und so weiter. Also da glaube ich, ist eher der Ansatz, dass man sagt, okay, Ehrenamt, ich stehe dazu, ich bringe unseren Sport, weil ich ihn liebe, voran. Und da fehlt mir auch ein Stück weit ja, die Einsatzbereitschaft bei dem einen oder anderen.
In dem Zusammenhang ist zwar ein bisschen im Bogen, aber es geht nur zumindest um den deutschen Radsport. Wenn wir darüber reden, sind wir meistens bei den Männern. Jetzt kamen nicht nur, weil heute die Tour de Femme auch startet, auch einige Fragen zu einem potenziellen Frauenteam und wie das da eigentlich in Deutschland aussieht. Kannst du da sagen, was da eventuell eure Pläne sind? Habt ihr überhaupt welche oder wie ist da dein Standpunkt?
Also zuerst freue ich mich mal richtig für die Mädels, das sage ich jetzt nicht abwertend, dass der Sport auch bei ihnen wächst, dass sie auch eine eigene Tour de France haben, das war ja nicht immer so, und dass auch Sponsoren da Gefallen finden und dass sie auch Live-Übertragungen kriegen, das finde ich cool. Wir diskutieren das auch immer mal wieder mit bei uns im Team und auch mit dem Main Shareholder Red Bull. Was ist unsere Position? Was können wir tun? Ich weiß auch, dass heute Leute von Red Bull beim Tour de France Start sind. Die schauen sich das auch an. Aber man hat jetzt da von unserer Seite noch nicht irgendeinen klaren Plan, wie wir damit umgehen, wie wir den Frauenradsport supporten. Aber ich kann bestätigen, wir haben den auf dem Schirm und schauen nicht nur mit einem Auge dahin.
Kann man da irgendeinen Zeithorizont nennen oder ist das alles noch nichts vorherzusehen?
Nein, da gibt es keinen Zeithorizont aktuell.
Alles klar. Ralf, vielen Dank für die Einschätzung. Was uns jetzt noch interessiert, ist der Blick auf Paris. Und der wird dieses Jahr besonders heikel, weil es ist nichts für reine Sprinter. Dreimal steht der Montmartre an. Manche finden das eine willkommene Abwechslung, andere sehen darin unnötigen Stress. Wie ist deine Einschätzung für morgen?
Ja, also die Etappe morgen wird natürlich ganz heiß diskutiert. Was heißt das? Keine reine Flachetappe in Paris, sondern eben über den Hausberg, der wo auch Teil des Olympiakurses letzten Sommers hier war in Paris. Und was eigentlich schon auch den Charakter des Rennens ändert, ist, dass die letzte Zielüberfahrt des Montmartres, da sind es ja dann nur noch 6 oder 7 Kilometer ins Ziel. Und es bleibt abzuwarten. Die Strecke kann noch so schwer sein, primär machen es die Rennfahrer schwer. Und ich glaube, jeder ist ein bisschen nervös, auch mir, weil wir wissen nicht, was das Peloton davor hat und was die Rennfahrer davor haben. Es kann sein, dass das noch mal ein richtiges Gemetzel wird. Es kann sein, dass der Montmartre auch nur befahren wird. Und dann gibt es den klassischen Sprint auf der Champs-Élysées. Wir wissen es nicht. Wir sind echt gespannt. Und ja, wir werden sicherlich unsere Jungs vorbereiten, dass wir für alle Gegebenheiten bewaffnet sind. Aber wir müssen uns dann morgen oder am Montag nochmal ausführlich darüber unterhalten, was bringt diese Schlussetappe mit dreimal Überfahrung des Pariser Hausbergs. Ist es wirklich ein Add-on oder zerstört es vielleicht sogar den Charakter der klassischen Schlussetappe? Wir werden es sehen. Ich kann die Frage nicht beantworten.
Okay, aber vielleicht noch ein Satz dazu, dass es aktuell auch diskutiert wird, bei schlechtem Wetter schon beim ersten Mal, wenn es den Montmartre hinaufgeht, die Zeit zu nehmen für das Gesamtklassement und dass es ab dann einfach nur noch ein Tagesrennen sozusagen ist. Schaut ihr da auch aufs Regenradar oder wie geht ihr damit um?
Ja, es ist wechselhaftes Wetter morgen vorhergesagt. In unserer Situation wird man das natürlich begrüßen. Aber begrüßen, dass jetzt alle Fans an der Strecke, wenn quasi bei der ersten Überfahrt alle Gesamtwertungsfahrer nicht mehr aktiv sind, sondern quasi nur noch die, die wohl über einen Tagessieg fighten, sondern zwei Rennen in einem. Ich bin da nicht so ein Fan. Aus dem Bauchgefühl sage ich, eine klassische Paris-Etappe wäre vielleicht cooler, aber ich lasse mich auch gern belehren und lass uns am Montag nochmal darüber sprechen.
Das machen wir auf jeden Fall und das wird dann mein Kollege Tobias Ruf wieder übernehmen, denn morgen ist danach keine Zeit dafür. Da kommen viele Sponsoren, da ist danach jede Menge los und wir wollen das Ganze natürlich in Ruhe Revue passieren lassen. Kannst du uns noch sagen, was denn morgen nach der Zielankunft geplant ist? Habt ihr schon irgendwas reserviert für potenzielle Feierlichkeiten oder wie sieht der Tag morgen aus?
Wir vom Team sind sehr dankbar, dass uns das unsere Partner abnehmen, sowohl Red Bull, Bora, Hansgrohe, Boss, die haben sich zusammengetan. Die Grenke Bank ist auch noch dabei. Die haben eine Location gemietet, wo das Team dann empfangen wird. Das ist natürlich Wertschätzung für uns, wo wir uns eigentlich schon 3 Wochen drauf freuen. Und wenn es natürlich erfolgreich läuft, was wir hoffen, dass man das jetzt hat, den dritten Platz in der Gesamtwertung und das weiße Trikot quasi nach Hause bringen, dann ist so ein Empfang natürlich noch viel schöner, als wie wenn du vielleicht Fragen beantworten musst, warum waren wir nicht erfolgreich.
Das kann ich mir vorstellen. Es sieht ja nicht so verkehrt aus, um das mal vorsichtig auszudrücken. Alles klar, Ralf. Ich danke dir vielmals. Wie gesagt, morgen dann kein Podcast von uns. Dafür die große Rückschau mit meinem Kollegen am Montag, wo wir nochmal die komplette Tour durcharbeiten werden und dann auch letztendlich schauen, was Paris noch hergegeben hat. Für heute sage ich deshalb vielen Dank und schöne Grüße nach Frankreich.
Schöne Grüße, und dann bis Montag.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.